Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sprechen Dominik und Tim über den Werkzeugkasten für Product Owner. Welche Methoden sollte ich unbedingt in diesen Werkzeugkasten packen? Wir wünschen dir einige neue Impulse aus dieser Episode.
Als Product Owner zu arbeiten bedeutet tatsächlich im täglichen Doing immer wieder verschiedene Methoden und Praktiken anzuwenden. Neben dem Verständnis über die Product Owner-Rolle, also was ich darf, was ich tun sollte, über das wir hier sehr viel sprechen, gibt es aber auch eine ganze Reihe von bestimmten Methoden, manchmal sogar Praktiken oder Tools, die ein PO oder eine PO beherrschen sollte. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was denn aus unserer Sicht wohl die 10 hilfreichsten Methoden sind, die Product Ownerinnen und Product Owner kennen müssen. Und wenn ich wir sage, freue ich mich, das zusammen mit Dominik machen zu können. Hallo Dominik.
Hallo Tim.
Ja, die 10 Methoden, die POs kennen müssen, haben wir die Folge genannt. Das ist natürlich schon ein großer Anspruch, weil es gibt ja sehr, sehr viele Methoden und Praktiken. Wir haben es aber mal versucht, wirklich runterzudampfen und haben uns im Vorgespräch oder in der Vorbereitung damit beschäftigt, was wir denn denken, so was den meisten Mehrwert gibt. Und lass mal gucken und loslegen. Direkt auf Platz 1, Product Vision Canvas. Hau mal raus. Warum ist das so wichtig?
Für mich ist gerade das Product Vision Canvas extrem wichtig, weil wir als Produktteam eine klare Ausrichtung brauchen. Wir sind viele Individuen, auch mit den ganzen Stakeholdern noch dabei. Wir müssen halt ein gemeinsames und auch gemeinsam verstandenes Ziel haben. Und das Product Vision Canvas ist eine sehr, wie ich finde, sehr gute Möglichkeit, einander auch anzugleichen. Also wir reden darüber, wir haben verschiedene Aspekte, wie beispielsweise auch, was ist das, was unser Produkt kann, was es nicht kann, was ist das, was wir an Mehrwert liefern wollen, für wen wollen wir es eigentlich liefern und so weiter, sodass wir hier als Produktteam über die richtigen Sachen sprechen und hoffentlich dann, im Normalfall ja, zu einem gemeinsamen Verständnis kommen und danach auch besser, unabhängig voneinander Entscheidungen treffen können, beispielsweise, wenn ich als Product Owner mal innerhalb eines Sprints für 1, 2, 3 Tage nicht da bin.
Ich persönlich komme mit dem Template da von Roman Pichler, wir werden das verlinken übrigens, all den Kram, den wir jetzt besprechen. Ich komme mit dem Template persönlich gar nicht so gut zurecht. Ich nutze tatsächlich für die Visionsentwicklung nach wie vor eher das Product Vision Statement entlang von Geoffrey Moore und der Prozess dabei, die einzelnen Elemente zu besprechen und in den Teams zu kreieren, der ist für mich da das Wichtigste. Gar nicht so das Statement, was da am Ende rauskommt, aber so diese gemeinsame Reflexion, für wen machen wir das, wie ist unser Umfeld, was sind unsere Differenzierungsmerkmale, was sind unsere Mehrwerte etc. Das heißt jetzt auf die PO-Rolle bezogen, ich glaube überhaupt so eine Methode wäre für mich, Produktvision überhaupt kreieren zu können, überprüfen zu können und live halten zu können.
Ich teile deinen Eindruck, was das Positioning Statement von Geoffrey Moore angeht. Ich nutze es auch tatsächlich in meinen Übungen und meinen Workshops und Begleitungen häufiger als das Product Vision Canvas. Ich bin dennoch der Meinung, dass hier das Product Vision Canvas gegenüber dem Positioning Statement aufgeführt ist, einfach weil es in seiner Art und Weise offener ist, welche Arten von Inhalten ich reinbringe. Und ich habe genug Teams gesehen, die beispielsweise schon Personas oder andere Artefakte erzeugt haben, die man dadurch etwas besser zusammenbringen kann mit all ihren Facetten als in einem Positioning Statement. Wenn man aber mit vielen Menschen an auch einer Sprache arbeiten möchte, also so einen Spruch, ich weiß, es geht nicht um den Spruch, aber in diesem, sobald ich einen Begriff da habe, was heißt eigentlich Kunde? Was heißt eigentlich Mehrwert? Was heißt eigentlich seiner Träume? Ja, weil wir irgendwas machen wollen in den Träumen der Kunden, keine Ahnung, dann ist das Positioning Statement extrem gut.
Du machst ja für uns auch unser offenes Training zum Thema Produktvisionen erstellen. Da findet das, soweit ich weiß, ja auch viel statt, das Positioning, das Product Vision Canvas. Hast du da vielleicht noch irgendwie drumherum bestimmte Sachen, die du besonders wichtig als Ergänzung darauf findest, bevor wir jetzt zum zweiten weitergehen?
In der Regel erlebe ich, dass wir in der Diskussion zu den einzelnen Dimensionen des Canvases uns auch gerne mal wieder verhaspeln. Und was uns da hilft, ist, wie eben schon gesagt, beispielsweise eine Persona. Also wenn man da schon etwas hat, eine klare Zielgruppensegmentierung basierend auf Bedürfnissen von Menschen oder Wertstrukturen, was je nach Kontext, in dem ich unterwegs bin, sind Menschen auch manchmal noch sehr in diesem Glauben, wir machen es demografisch und dann hast du halt irgendwie, ne, Jahrgang 58, 30 Kinder, was weiß ich, ne? Also irgendwie so stumpfe demografische Daten, die einem nicht helfen. Aber die Sachen an einer Wand zu bringen und zu visualisieren, und das ist in den letzten Jahren nach Corona wieder stärker geworden, dass man das auch in Präsenz macht, hat da schon auch massiv geholfen, wieder Artefakte zu recyceln, zu wiedernutzen. Und das ist für mich das Entscheidende, so etwas wie eine Persona, wenn sie denn schon da war, wird in der Regel nach einem solchen Product Vision Workshop, wo ein Canvas beispielsweise genutzt wird, in der Regel sogar stärker verwendet, weil sie dann in Erinnerung gerufen worden ist. Und jetzt kann ich sie zum Beispiel nutzen, um User-Stories oder, wie ich dann gerne sage, Persona-Stories zu schreiben.
Sehr gut. Dann kommen wir mal zur zweiten Methode. Wir haben das genannt outcome-orientierte Roadmaps oder überhaupt Roadmapping wäre dann die Methode. Ne? Aber eben outcome-orientiert, sowas wie die Fuzzy-Roadmap. Man kennt das auch als Now-Next-Later-Roadmap. Was denkst du dazu?
Roadmaps sind ja vor allem dann relevant, wenn es darum geht, dass wir als Organisation mit anderen Teams, mit anderen Stakeholdern, mit anderen Firmen oder wo auch immer Absprachen treffen müssen. Also wir brauchen jetzt keine klassische Roadmap mit Terminen, beispielsweise, wenn es eigentlich egal ist, wann Sachen von uns rauskommen, wenn anderen Menschen das ist egal ist und so weiter. Ist es ja in der Regel nicht, Gott sei Dank. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es gibt eine Reihenfolge, dann ist es ganz oft auch ausreichend, nicht die Inhalte zu nehmen im Sinne von dann kommt Feature A, dann kommt Feature B, dann kommt Feature C, sondern vielmehr, und das war mir wichtig, das Thema Outcome-Driven da reinzugehen. Und bei einer Now-Next-Later-Roadmap kann ich das beispielsweise auch machen. Ich kann es natürlich auch, wie ich finde, falsch machen, aber ich finde es sinnvoller zu sagen, wir packen da Outcomes, also richtige Ziele rein, die wir erreichen wollen, Wirkungen, die wir ermöglichen wollen. Und dann kann ich sagen, gut, als nächstes kümmern wir uns darum, dass unsere NutzerInnen Folgendes können. Wie wir das machen, werden wir sehen. Das hängt auch von der Situation ab, weil dann kann ich auch eine vernünftige Roadmap machen. Und so etwas wie Now, Next, Later finde ich attraktiv, weil es fokussiert, ohne uns hinter in den Problemfall reinrennen zu lassen, dass ich 5 Sachen gleichzeitig mache und damit nicht fokussiert bin und alle 5 Sachen dadurch natürlich in Summe nochmal später kommen, als würde ich sie einzeln machen.
Ja, wichtig ist, glaube ich, überhaupt zu verstehen, dass es hier nicht um eine Projekt-Roadmap geht, sondern um eine Produkt-Roadmap. Und dieses Outcome-orientierte sind ja die Wirkungsschritte. Also welche Wirkung mache ich erst, dann welche danach, dann welche als drittes. Letztlich, welche Probleme löse ich nacheinander? Und kleiner Tipp am Rande, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, bei der Now Next Later Roadmap, die original von der Jenna Bustow erfunden wurde, hier Stichwort Prodpad, würde ich inzwischen das Later austauschen durch den Begriff Maybe oder Option oder so, dass man im Sinne von Erwartungsmanagement für die Zukunft den Stakeholdern hier auch nicht die falsche Erwartung kommuniziert, dass das später auf jeden Fall kommen wird, ne?
Sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde das extrem charmant, weil man sonst sehr schnell für Themen, die sehr weit weg sind, ein Commitment gibt, was eigentlich nicht sinnvoll ist, weil wir noch nicht wissen, wie sich unser Business-Umfeld in der Situation und genau in dem Kontext auch verändert. Jetzt hast du als nächstes Thema dafür gekämpft, dass wir auch Story-Mapping reinnehmen, was ich gut verstehen kann. Aber warum ist es denn für dich wichtig, dass auf dieser Liste auch Story-Mapping steht?
Weil das meine absolute Lieblingsmethode ist und deshalb musste ich hier drauf. Nein, ernsthaft. Wir waren gerade bei dem Thema Wirkungsschritte und Wirkungsschritte im Sinne der outcome-orientierten Roadmap führen mich sehr schnell zu der wirklich von mir sehr geliebten agilen Praktik des Story Mappings oder manchmal auch User Story Mapping genannt von Jeff Patton. Ich durfte selber vor einigen Jahren mit Jeff Patton das erlernen. Du, glaube ich, auch. Ne? Du hast auch eine Schulung mit ihm gemacht. Und das ist alleine ein Erlebnis, mit Jeff das zu ergründen, zu erfahren, wie das so geht. Und mir macht es unheimlich Spaß. Und ich finde es aber vor allem auch unheimlich wirkungsvoll, mit Story Maps eben vor allem diese Wirkungsschnitte zu setzen. Und da bist du eigentlich ganz nah dran. Die Verbindung von der Roadmap funktioniert da auch sehr gut, dass man die Target Outcomes einer Story Map eben als die Wirkungsschnitte definiert oder den Wirkungsschritt und dann überlegt, okay, was für Output, was für User Stories zum Beispiel muss ich denn dafür umsetzen, was für Features muss ich dafür umsetzen, um wirklich diese Wirkung zu erzielen. Also wichtigster Tipp an der Stelle, Story Mapping nicht als Release Management zu missbrauchen, sondern hier stark bei der Wirkung zu bleiben. Und es führt halt zu wunderbaren Diskussionen, wenn solche Dinge so explizit gemacht werden.
Ich glaube, bei mir ist es jetzt irgendwie 10 Jahre her, dass ich bei Jeff war. Ich finde halt bei Story Mapping immer wieder auch die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern total praktisch, weil zu dem Story Mapping für mich ja immer auch diese Versionsschneide dazu gehört. Also wo mache ich den Schnitt? Und dann auch zu sagen, okay, diese Anforderungen, diese Story, das heißt, wenn die nicht über der Linie ist, braucht ihr das Produkt nicht. Dann bleibt ihr lieber bei irgendwas Manuellen oder was auch immer, ne? Also ich kenne so Fälle, da gibt es halt irgendwie eine Excel-Liste, die momentan genutzt wird oder eine alte Software, die schrecklich ist und von der man sich lösen will, irgendwas in der Richtung. Und das finde ich in der Kommunikation extrem spannend und hilfreich und deswegen liebe ich diese Methode auch.
Ich nehme mal als Beispiel und es ist damit schnell erklärt, wenn wir als Wirkung für den Wirkungsschnitt, für den Slice sagen, also im Rahmen dieser Morgens-Aufwachübung, ne, was tust du alles, bis du das Haus verlässt, wenn wir als Wirkung sagen, sozial adäquat das Haus zu verlassen, ist das Target-Outcome. Und dann kann man darüber diskutieren, ob das Thema Zähneputzen dazugehört oder nicht. Das ist im ersten Moment ein bisschen fies und eklig, aber dann kommen super spannende Diskussionen hoch. Naja, man könnte ja auch ein Kaugummi mitnehmen, Kaugummi nutzen oder eine Zahnbürste mitnehmen und mir dann später die Zähne putzen. Das heißt, ich komme in andere Output-Alternativen rein, um trotzdem diese Wirkung zu erzielen. Wenn ich dann aber frage, okay, sollten wir denn eine Hose anziehen, ja oder nein, dann ist irgendwie super klar, für das Wirkungsziel sozial adäquat das Haus zu verlassen, ist das Anziehen einer Hose oder eines Rocks unabdingbar. Mandatory. Und das führt eben zu so wunderbaren Diskussionen, wenn man diese Analogie mal überträgt auf, was müssen wir denn jetzt wirklich bauen, um die nächste Wirkung mit unserem Produkt oder Service zu erzielen. Dafür finde ich Story Mapping so stark. Kommen wir zu Punkt 4. Die vierte Methode, eine, die wahrscheinlich noch mit am jüngsten ist, Opportunity Solution Tree. Im Endeffekt aus dem Buch Continuous Discovery Habits von Teresa Torres haben wir hier schon hoch und runter zitiert. Ist so gerade im modernen Produktmanagement der heiße Scheiß, würde ich sagen. Und diese Methode da drin, OST, für Opportunity Solution Tree, ist, glaube ich, etwas, womit sich Product Ownerinnen und Product Owner heutzutage in jedem Fall beschäftigen müssen. Wie guckst du da drauf?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir wissen, es gibt halt ganz viele Möglichkeiten und wir müssen uns halt irgendwie entscheiden, wie wir die beste Möglichkeit auswählen. Und das ist halt nicht trivial. Und ich finde, gerade dann über so eine Baumstruktur zu gehen, um sozusagen das Denken auch zu visualisieren, dann habe ich da durchaus meine Vorlieben für. Weil ich finde, gerade auch wenn wir das ja nicht alleine machen, sondern mit anderen Menschen zusammen, dann hilft mir eine visuelle Struktur, eine Aufbereitung, um gemeinsam auch Sachen zu durchdenken und auch zu sagen, irgendwie fehlt hier noch etwas. Ne? Also wenn man dann so in den Bereich Solutions reingeht, dann habe ich vielleicht da noch ein paar mehr Punkte oder es fällt mir ein, was könnte ich dann noch alles machen. Also ich mag das sehr gerne, muss aber gestehen, dass ich das noch nicht so oft eingesetzt habe. Also ihr werdet von mir keine Schulung dazu haben, bis ich das noch ein paar Mal richtig eingesetzt habe, weil das jetzt auch noch nicht so alt ist, finde ich. Also
ich mache ja so ein Training zusammen mit Josh Kuner und rund um Product Discovery und da nutzen wir oder vermitteln wir eben auch diese Technik des Opportunity Solution Trees. Das Schöne daran ist, dass man wirklich so erstmal überlegt, was ist der Business Outcome, den wir erreichen wollen Und was für Opportunities gibt es dann dafür? Opportunities übrigens ist so ähnlich zu verstehen wie Problems, aber Teresa Torres erweitert den Problembegriff hier eben auch um positiv besetzte Sachen wie also Needs, Gains und Desires und Wishes. Also im Endeffekt nicht Opportunity ist ein umfassenderer Begriff als nur Probleme. Und das sich erstmal klar zu machen, was wäre aus Nutzersicht denn eine Opportunity, die uns wert wäre umzusetzen und was müssen wir, also sprich, welche Solution müssen wir dann dafür erstellen? Kann man jetzt nicht alles so in Kürze hier darlegen, aber meiner Sicht nach eine ganz wertvolle Methode, die seit, wann war es denn das Buch erschienen? 2020? 2020, also glaube ich, oder 21, ne?
War es 23?
Ein bisschen älter ist es schon sehen. Wir werden es verlinken. Und ganz nah dran, finde ich, nehmen wir direkt Methode 5 da rein, weil das nicht weit weg ist, man kann es auch ganz gut kombinieren, ist das Impact Mapping von Gojko Acic. Die Methode ist schon ein bisschen älter. Ich würde mal schätzen, so ungefähr gut 10 Jahre, 12 Jahre. Auch ganz leichtgewichtig das Ganze. Und auch eine Visualisierung in Baumstruktur, so ein bisschen wie eine Mindmap-Struktur und hilft total, auch ebenfalls im Stakeholder-Management, mir zu überlegen, wie ich eine Verbindung von Lösungsideen zur eigentlichen Zielsetzung, zur eigentlichen Wirkung hinkriege und wer dafür, welche Akteure dafür ihr Verhalten ändern müssen, so würde ich es beschreiben.
Und das ist so der Punkt, der mir mit am meisten gefällt, ne? Dieses zu überlegen, ich habe ein Ziel, welche Akteure habe ich und was können die alles machen? Um das zu visualisieren, das finde ich extrem hilfreich, weil man in der gemeinsamen Diskussion an verschiedenen Stellen auch darauf kommt, ach ja, den Akteur gibt's ja auch noch. Den hatten wir bisher nicht auf dem Schirm. Und was können die eigentlich alles machen? Ich finde, hier hilft es in der Praxis ganz oft auch nochmal gerade als Facilitator darauf hinzuwirken, da auch ruhig etwas größer oder absurder zu denken, weil man gerne auch mal die ein oder anderen Sachen, glaube ich, vergisst. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich habe irgendwie ein Produkt, sagen wir mal zum Thema Stromgewinnung durch Abfälle, dann ist vielleicht ein Akteur ja der Betreiber einer Anlage. Gut, aber auch der könnte ja zum Beispiel anderen Leuten von seinen Erfahrungen erzählen. Also könnte man auch da so etwas machen mit empfiehlt uns weiter oder andere Sachen, so was müssten wir eigentlich machen, damit er uns weiterempfiehlt? Was könnte er genau machen? Keine Ahnung. Also da könnte auch so ein viraler Aspekt gleich reinkommen. Vielleicht können wir etwas anbieten, was quasi danach schreit, auch auf Social Media genutzt zu werden. Keine Ahnung. Also man darf ruhig kreativ werden und manchmal muss man die Teilnehmenden dann noch ein bisschen mehr hindrücken.
Und dabei ist aber wichtig, das führt uns nämlich zur sechsten Methode, dabei ist wichtig, dass das erstmal nur Annahmen sind. Also wir glauben in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wir glauben, dass wenn wir A machen, dass dann B unsere Kunden oder unsere Zielgruppe mit B drauf reagiert. Das heißt, die Verbindungslinien in einer Impact Map basieren letztlich auf Annahmen. Und das führt uns zur sechsten Methode, Assumption Mapping. Von David J. Bland, auch schon mal drüber gesprochen oder ein Live-Event auch gemacht. Eine Methode, die auch ganz stark genutzt wird im Rahmen der Opportunity Solution Trees von Teresa Torres oder insgesamt in der Product Discovery. Ich finde aber, diese Methode Assumption Mapping kann man super gut auch ganz losgelöst nutzen im Stakeholder-Kontext, im Team-Kontext und einfach mal zu überlegen, okay, wie viel Evidenz haben wir denn bezüglich bestimmter Annahmen, die hier so durch den Raum oder durch unsere Diskussionen geistern? Also letztlich ist es eigentlich eine Zwei-Achsen-Darstellung und auf der einen Achse ist die Evidenz, also die Frage, wie viele Beweise haben wir für unsere Annahme, wie sicher sind wir uns, und die zweite ist die Kritikalität, die zweite Achse, und fragt im Endeffekt, wie schlimm wäre es denn, wenn unsere Annahme nicht zuträfe? Und daraus kann man dann sehr schön verdichten und damit auch fokussieren, über welche Hypothesen wir dann, oder zu welchen Hypothesen wir dann Experimente aufstellen und in User Research zum Beispiel gehen.
Ich bin ja normalerweise kein Freund von 2x2-Matrixen. Das ist mir dann meistens ja immer sehr beratermäßig übersimplifiziert. Aber ich finde es in Ordnung zu sagen, ich mache zwei Achsen auf und kann darauf zumindest mal arbeiten. Ich finde es schön, so als Gedankenkonstrukt, ja, weil ich mag auch die Eisenhower-Matrix, ne? Also auch wenn die immer nur 2x2 ist, aber ich habe die Dimensionen wichtig und dringend für Aufgaben, über die ich nachdenken kann. Hier auch bei so Annahmen zu überlegen, okay, wie viel Evidenz habe ich und eben auch nicht und wie wichtig ist das eigentlich oder auch nicht. Das finde ich durchaus sinnvoll, um zu überlegen als Gruppe, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen wollen? Wo brauchen wir einfach mehr Absicherung? Weil wir glauben an diese Idee, aber es ist halt nur eine Annahme.
Bei der Methode finde ich immer so spannend, dass die in der Produktmanagement-Bubble total bekannt ist. Und für die ist das alles so ein alter Hut. Assumption Mapping, klar, machen wir das schon ewig und so. Ne? Und in unserer agilen Blase, wenn man sich da umtut, ist das für viele total neu. Und eine Methode, die viel zu wenig bekannt ist. Das heißt, hier ganz explizite Aufforderungen an die Product-Ownerinnen und Product-Owner unter uns, und natürlich auch an die Scrum Master an der Stelle, beschäftigt euch mal mit Assumption Mapping. Kommen wir zu Methode 7. Das ist doch hier dein Leib- und Magenthema. Interviews führen, User-Feedbacks verarbeiten. Und als Methode haben wir uns rausgepickt den Interview-Snapshot. Das ist so ein Template, so ein Canvas von Teresa Torres, auch aus dem eben schon mal zitierten Buch.
Ja, und was mir an dem Ding sehr gut gefällt, ist ja tatsächlich, also am Ende, wir machen Interviews. Ich halte Interviews nach wie vor für eins der stärksten mit Herangehensweisen, um mit Menschen gemeinsam herauszuarbeiten, was in deren Köpfen eigentlich vorgeht. Also ich muss halt Fragen stellen, ich lasse mir Sachen erklären. Ich stelle mich vielleicht auch manchmal unwissender, als ich bin, weil ich ja gerne frage, was kann ich mir da und darunter vorstellen, um mehr über die Gedankenwelt, Erlebniswelt der Menschen zu verstehen. Aber das muss halt verarbeitet werden. Das müssen wir auch als Team am besten verarbeiten. In einer idealen Welt wünsche ich mir für meine Teams immer, dass in jedem User-Test, in jedem Interview, in jeder Art von Forschung mindestens einer aus meinem Produktteam sitzt. Also auch gerne Softwareentwickelnde, gerne auch irgendwie Leute, die Qualitätssicherung machen. Vollkommen egal. Und dass wir dann gemeinsam darüber sprechen, was haben wir gerade gelernt. Und dieses Canvas, finde ich, hilft mir, das etwas zu strukturieren. Und das mag ich und schätze ich daran sehr.
Gut, also Interviews zu führen ist sowieso zu unüblich für Product Owner. Die Methode des Interviewings muss erlernt werden und muss genutzt werden. Und dieser Interview-Snapshot hier, diese Vorlage von Teresa Torres, eignet sich eben wunderbar dafür, einen leichten Einstieg zu haben. Kommen wir doch zur Nummer 8. Das ist für uns der Value Proposition Canvas von Alexander Osterwalder aus dem Buch Value Proposition Design. Da steckt ja unter anderem in der ganz rechten Ecke auch das ganze riesengroße Thema Jobs to be Done drin. Alex Osterwalder, ursprünglich bekannt über dieses Buch Business Model Generation, also den Business Model Canvas, sehr nutzbar, glaube ich, gerade für Startups und so. Und hier, dieser Value Proposition Canvas ist ja faktisch ein Auszug aus, wenn man mal sagt, dem Problemfeld und dem Lösungsfeld, mal verkürzt gesagt, ein Auszug aus dem Business Model Canvas. Ich persönlich mag den Value Proposition Canvas, oder sagt man das Canvas? Ich weiß es nicht. Value Proposition Canvas lieber, weil es ja häufig für Product Ownerinnen und Product Owner gar nicht darum geht, ein ganzes Businessmodell zu erfinden, zu bedenken, sondern eher auf Feature- oder Epic-Ebene und ja oder auf Problemebene zu operieren. Und dafür finde ich das total stark.
Ich sehe die Stärke von dem Value Proposition Canvas, um alle Artikel einmal durchzubenutzen, durchaus darin, dass ich auf der einen Seite ja die Menschen habe, auf der anderen Seite unsere Produkte oder den Menschen unser Produkt. Und zu sagen, was sind so Gains und Pains, die auf Nutzerseite existieren? Und was sind Gain Creators und Pain Relievers auf unserer Produktseite? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoller ist, das relativ früh zu machen, weil in der falschen Situation es dazu führt, dass man sich das so ein bisschen schön arbeitet. Dann hat man zu jedem Gain Creator auch den entsprechenden Gain und zu jedem Pain Reliever auch entsprechende Schmerzen und so weiter. Da kann man sich auch ganz schön einen in die Tasche lügen. Trotzdem bin ich ein großer Freund von diesem Canvas, weil wir überprüfen, sichtbar wieder als Gruppe für alle gleich verständlich, wo decken wir, also oder wo haben wir eine Abdeckung unseres Produktes mit der Lebenswirklichkeit der Menschen, für die dieses Produkt gedacht ist, mit ihren Schmerzen, mit dem, was sie wollen und so weiter.
Für mich zahlt das super stark auf das Thema kundenorientierte Produktentwicklung ein.
Ja,
absolut. Und der Haupttipp, ganz kurz gesagt, ist, nutzt das Value Proposition Canvas von rechts nach links. Also vom Problem, also von der Persona aus, von den Jobs, die die Persona, ne, Jobs to be done, erledigen soll, von den Gains und Pains und überlegt dann, was wären potenzielle Pain Reliever und Gain Creator und erst dann guckt zu euren Solutions. Und das ist immer der Riesenfehler, dass man das Ding von links bedient und sagt, folgende Lösung habe ich, lass uns doch mal ein Problem dafür suchen.
Ja, das ist leider Quatsch und ist auch mir schon passiert. Also von daher, ich sehe das genauso von rechts nach links, vom Menschen aus denken. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt, den, wie ich finde, ich habe schon fast im Nachhinein überlegt, ob das wirklich so wichtig ist, weil ich es fast schon als trivial ansehe.
Dann verrat uns, was du meinst.
Die Methode, die wir hier aufführen, sie nennt sich, Trommelwirbel, User Stories. Ja, wir haben User Stories auf der Liste mit den 10 Methoden, die Product Owner kennen müssen. Tim, warum haben wir die denn da drauf?
Also ich würde es vor allem erweitern und sagen, die Methode ist, erfolgreich mit User Stories zu arbeiten. Das heißt, inklusive der sinnvollen Formulierung von Akzeptanzkriterien. Ja, ich sage hier bewusst nicht Abnahmekriterien, sondern Akzeptanzkriterien. Und auch inklusive der durchaus schwierigen Praktik des Story-Splittings, also des Kleinhackens des Elefantens. Und das ist schon, also es ist ein Methodenset sicherlich, ne? User Stories zu formulieren, User Stories zu kommunizieren, mit so User Stories auch zu verändern, aufzusplitten und insbesondere diese Akzeptanzkriterien, da steckt ein Riesenhebel drin. Da haben wir ja schon auch einiges hier an Folgen und Live-Events zu gemacht und machen auch viele Trainings dazu. Ich glaube, so alt das Thema ist, ne, aus der agilen Ecke gedacht, so wenig verstanden ist es oder schlecht umgesetzt ist es trotzdem immer noch. Und von daher gehört es hier für mich ganz klar auf die Liste der Top 10 Methoden.
Ja, es ist am Ende auch einfach eine Methodik, muss man dazu sagen, wie wir als Menschen miteinander kommunizieren. Und ich finde, da machen wir vieles nicht richtig und es gibt immer wieder Herausforderungen, das ist mir vollkommen klar. Ich finde die Akzeptanzkriterien, die am Ende ja noch etwas Klarheit schaffen, wann es etwas fertig ist. Und das Splitting ist dann so eine Erwartungshaltungsmanagement. Also nach wie vor ich arbeite immer mit User-Stories oder, wenn ich kann, mit Persona-Stories. Aber das gehört für mich zum absoluten Grundrepertoire, auch wenn es, und das ist immer wichtig, per Definition nicht zu Scrum gehört, aber sehr wohl da gut eingesetzt werden kann.
Ja, auch außerhalb von Scrum lässt sich das gut einsetzen. Ich glaube tatsächlich, total wichtig ist, hier im Problemfokus zu argumentieren. Also was für Probleme wollen wir lösen? Und da mit den User Stories kann ich halt wunderbar Problemempathie aufbauen, wie ich das immer nenne. Und Akzeptanzkriterien. Du hast eben gesagt, wann ist es fertig? Ich würde es gar nicht nennen, wann ist es fertig, sondern wann wäre eine potenzielle Lösung gut genug, um als Lösung für unser Problem akzeptiert zu werden? Das wäre so mein Tipp an der Stelle.
Da stimme ich zu. Jetzt habe ich ja gesagt, User Stories ist für mich so auch ein Instrument der Kommunikation. Dementsprechend lass uns doch jetzt mal zu etwas kommen, was mit den anderen Stakeholdern zu tun hat und nicht nur mit den KollegInnen aus dem Team. Da ist unser Tool das Power Interest Grid. Warum? Weil wir an ein aktives Stakeholder Management glauben. Was macht für dich das Power Interest Grid zu einem der wichtigsten Methoden, die man als Product Owner kennen sollte?
Also Stakeholder Management oder die Zusammenarbeit mit Stakeholdern ist nach meiner Denke in der Regel um mindestens 50% der Arbeit eines Product Owners. Da sind die ersten schon mal erstmal geschockt. Das heißt, viel mit meinen Stakeholdern aktiv zu arbeiten ist wichtig. Und um eine explizite Methode daraus zu greifen, finde ich diese Power Interest Grid oder man nennt es auch ganz gerne ja Stakeholder Matrix einfach super gut geeignet, um das Spielfeld erstmal abzustecken, um mir sozusagen Cluster meiner Stakeholder zu erstellen, also eine Stakeholder-Analyse durchzuführen, damit ich sozusagen zielgerichteter überlegen kann, mit wem muss ich proaktiv arbeiten, wen muss ich eher sozusagen mit Informationen versorgen und sollte aber nicht zu viel Zeit da reinstecken. Also mir hilft diese Power Interest Grid total gut, um Klarheit zusammen mit dem Team auch reinzukriegen und um richtiges Zeitmanagement als Product Owner auch zu machen. Ich glaube, dass man sich gerade mit der Vielzahl von Stakeholdern den ganzen lieben langen Tag beschäftigen kann in aller Regel und trotzdem, wenn man das vorher nicht so richtig gut analysiert hat, einige sehr wichtige Stakeholder, die sogenannten Kontextsetter, also aus dieser Methode heraus, vergisst. Und diese Stakeholder-Matrix ist halt super geeignet, mir selber quasi einen Spiegel vorzuhalten, wie ich aktiv an das Thema Zusammenarbeit mit Stakeholdern gut rangehen kann.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo man das wieder visualisiert, man auch, wenn man das gemeinsam mit einem Team oder mit ein, zwei, drei ExpertInnen macht, dass man dann auch schnell feststellt, dass man Menschen, Organisationen und so weiter entdeckt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil nur irgendeiner aus der Gruppe daran gedacht hat, diese Menschen mit unter die Stakeholder zu zählen. Und was du gerade gesagt hattest mit der Zeitinvest und so weiter, den ich ja mache. Und ja, für Stakeholder brauche ich unterschiedlich viel Zeit. Aber auch meine Artefakte, die ich denen anbiete, wie zum Beispiel eine zusammenfassende E-Mail, schreibe ich Leuten nach der Review beispielsweise, was da vorgekommen ist. Ich mache das. Ich mache das bewusst. Aber da sind natürlich nicht alle Informationen drin und es ist keine Möglichkeit mehr der Diskussion. Aber die schicke ich ja nicht wegen den Playern, also die Leute, die wirklich mit mir gemeinsam hier das Ding rocken, sondern vielleicht nur für die Leute, die halt informiert bleiben müssen. Das ist dann eine spezielle Zielgruppe und auf deren Bedürfnisse hin kann ich dann auch meine Kommunikation, meine Artefakte entsprechend anbieten.
Wundersamerweise machen wir ja im Herbst, also Ende Oktober ist das geplant, ein zweitägiges öffentliches Intensivtraining zur Stakeholder-Zusammenarbeit. Da wird das auch natürlich einen kleinen Anteil haben, dieses Power Interest Grid. Ansonsten wird das noch deutlich intensiver werden. Aber das nur so am Rande. Das waren die 10 Methoden. Sollen wir noch einen drauflegen? Wenn du.
Na, so wie ich dich kenne, kannst du es bei 10 nicht belassen. Also mach schon dein 10 plus 1.
Ich habe mal irgendwo gelesen, sollen immer ungerade Zahlen oder so. Ne? Kann man sich besser merken.
Und das Schlimme ist, 11 ist ja noch eine Primzahl. Ne? Ich hasse solche Primzahlen. Weißt du auch warum? Wenn ich Workshops oder ähnliches moderiere, bei Primzahlen, die kannst du halt nicht in gleichmäßige Gruppen einteilen. Das ist so nervig. Ja, so ist das. Also 11 machen wir. Machen wir jetzt noch ein 11.
Legen wir noch eins drauf.
Ungerade Zahl.
Also, ich würde sagen, nein, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten. Wir sagen, als 11. Methode, als 10 plus 1. Methode, sollten Product Owner, Trommelwirbel, AI Prompting als Methode erlernen oder können müssen. Was meinen wir damit? Der Umgang mit den Large Language Models, der Umgang mit sowas wie ChatGPT, Perplexity, DeepSeek und so weiter gehört zunehmend jetzt in den letzten Jahren zum Baukasten meiner Ansicht nach von POs und wie man die Dinger bedient, also wie man gut promptet, wie man gut mit diesen Systemen arbeitet, ist eine Methode, da sollten wir als POs nicht lange mehr abwarten oder nicht dran vorbeischauen, sondern so schnell sich dieser ganze Bereich da auch dreht, muss man auf jeden Fall aktiv am Ball bleiben.
Und das ist deswegen so wichtig, weil wir sehen, es wird immer mehr auch Agentensysteme und so weiter aufkommen und die werden auch immer nutzbarer für uns in unseren Rollen. Und wo wir doch so viele Anforderungen haben, wo wir über Impact Mapping gesprochen haben, Opportunity Solution Tree, Story Mapping und so weiter, also wo auch immer viele Daten und viele Informationen drin sind, ist es auch sinnvoll, mit verschiedenen Operationen das zu verarbeiten, vielleicht auch anzureichern, auch dynamisch anzureichern oder anreichern zu lassen. Deswegen das Thema mit den Agenten. Wenn ich beispielsweise sehe, ich kriege eine E-Mail rein in einem Bug-Tracker und sehe dann, da ist ein Fehler an irgendeiner Stelle in meinem Produkt, aber gleichzeitig ist da eine Information drin, dass ich das auch über die richtigen Prompts nicht nur rausziehen kann, dann wäre es ja nicht nur AI-Prompting, sondern dass ich das gleichzeitig auch irgendwie verarbeiten lassen kann und sagen kann, was sind mögliche Lösungen, weil vielleicht eine andere Datenquelle von einem LLM oder von anderen neuronalen Netzen direkt mitgenutzt werden kann. Also da steckt für die Zukunft eine Menge Potenzial drin.
Ja, ganz in dem Sinne, AI als Wingman oder Wingwoman zu verstehen, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Also im Endeffekt als Unterstützerin, Unterstützer und Begleiter an meiner Seite als PO. Gut, das waren die 10 plus 1 Methoden, die Product Owner aus unserer Sicht kennen müssen. Vielen Dank dir, Dominik, für den flotten Austausch hier und wir hoffen, dass wir den ein oder die andere mit einem Impuls versorgen konnten. Ich glaube, das wird eine ziemlich lange Linkliste in den Shownotes und im Blogpost. Aber naja, vielleicht pickt sich ja jemand zumindest eine Sache raus.
Und jetzt bin ich mir fast sicher, dass wir irgendeine Methode vergessen haben, wo ihr sagt, die ist aber unbedingt da rein und schmeißt doch die hier da raus, packt die hier da rein. Dann sagt es uns. Ihr könnt das gerne bei dem LinkedIn-Post dazu packen. Lasst uns gerne voneinander wissen, was die wichtigsten, aber wirklich die allerwichtigsten Methoden sind. Oder schreibt es doch auf den Blogpost, den wir zu jeder Folge machen, auf produktwerker.de. Weil auch da freuen wir uns immer, wenn wir da in den Austausch geraten. Weil natürlich erzählen wir gerne und wir reden gerne, aber wir hören auch genauso gerne zu und freuen uns dementsprechend über eure Erfahrungen und Einschätzungen.
In dem Sinne, checkt mal ab, wo ihr bei welchen Methoden gerade steht und könnt vielleicht ja auch eure eigene Lernreise jetzt fürs kommende Jahr, euer eigenes Lernbacklog damit ein wenig füllen jetzt zu Beginn des Jahres.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.